Israel was in Egypt's land. Let my people go.
Herzlich willkommen zu ConfiTalk, deinem Konfi-Podcast aus der Kirchengemeinde in Berlin-Marienfelde.
And the Lord said,
go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land.
Herzlich willkommen zu unserem ConfiTalk Podcast. Hier sind heute für euch
Bernie
und Paul. Claudia ist heute leider erkältet und kann nicht so richtig sprechen. Aber wir wollen mit euch sprechen. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen über das 9. und das 10. Gebot. Denn euch wird aufgefallen sein, bei 10 Geboten fehlen uns noch diese beiden. Warum machen wir das heute zusammen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich lese die euch mal vor und dann werdet ihr wahrscheinlich selbst schon merken, die kann man tatsächlich gemeinsam besprechen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Dieses Gebot oder diese beiden Gebote, die findet ihr wie immer im 2. Buch Mose, 20. Kapitel, im 17. Vers. Jetzt haben wir ja durch die Gebote tatsächlich so einen Gang gemacht durch viele menschliche Gefühlsregungen. Vieles, was dem Menschen nicht so gut gelingt und wo das auch mal aus dem Ruder laufen kann, das sagen die Gebote, da hört man auf, das stoppt mal, das nimmt mal zurück. Und jetzt sind wir beim Begehren. Aber was heißt das eigentlich, wenn man des nächsten Rind oder des nächsten Esel nicht begehren soll?
Was steckt dahinter?
Ein Esel ist ja nicht nur das Tier gewesen damals, sondern ein Esel war das Lastentier. Also es hat die Lasten getragen, die man zum Markt bringen wollte. Und auch ein Rind hat halt den Pflug gezogen oder man hat auch Karren damit ziehen lassen von Rindern. Das heißt, der tolle Wagen, die große Kutsche oder das Transportmittel deines Nächsten, das sollst du nicht begehren. Und außerdem noch das Haus. Bernard, was verstehst du unter dem Haus eines Menschen?
Unter Haus eines Menschen ist nicht nur ein Gebäude für mich, aber ein Haus eines Menschen ist alles, was dazu zum Haus gehört. Ja, das Grundstück und die Frau vielleicht und die Magd. Und die alle Tiere, die in dem Haus dazugehören.
Genau, so sieht das ja auch die Bibel. Also wenn in der Bibel vom Haus gesprochen wird, dann kann man auch sagen, man gehört zum Haus von dem und dem, also zur Familie von jemandem. Also alles, was zur Familie gehört, nicht nur der bloße Bau. Also wenn jemand jetzt ein schickes, großes Haus hat, sollst du das nicht haben wollen, du sollst aber auch die Familie nicht begehren, die dazugehört. Und alles, was der vielleicht noch sonst so hat. Das wird ja im Moment immer mehr, was wir Menschen besitzen.
Also ich denke, wenn man das Haus begehrt, dann hat man alles, was da rundum ist, kaputt machen. Ja? Das heißt, dann habe ich nicht nur sein Haus weggenommen, ich habe auch seine Frau, alle die Tiere, die da sind, die Pflanzen oder seinen Garten, die Obstbäume, habe ich alles weggenommen.
Ja, und deshalb finde ich nämlich auch, dass die zwei Gebote, dass man die durchaus zusammen besprechen kann. Weil wenn man das Haus des Nächsten begehrt und all das damit eingeschlossen ist, dann ist das nächste Gebot nochmal wie so eine Erklärung, was tatsächlich alles dazugehört. Also nicht, dass man sich dann darauf zurückziehen kann und sagen kann, ich wollte ja das Haus gar nicht haben, ich wollte nur die Frau oder ich wollte nur die Sachen, die da in der Garage stehen.
Ja. Aber was ist legal und was ist illegal, wenn ich das Haus haben möchte?
Ja, dieses Gebot... Luther sagt, dieses Gebot ist für die Frommen. Die also denken, sie haben so und so schon all die anderen Sachen gehalten und das ist gar kein Thema. Da zeigt er uns nochmal, da funktioniert es meistens nicht. Also überlegt euch, auch wenn ihr etwas legal haben könnt, wenn das vielleicht legal ist, dass ihr das erwerbt oder dass ihr es für ganz wenig erwerbt, in dem Moment, wo ihr das macht, weil ihr das haben wolltet und den anderen übervorteilt, ist das gegen die Gebote Gottes? Also gegen das, wie wir zusammenleben sollen.
Wie war das vorhin, hat das erzählt mit dem Handy? Wie funktioniert das? Ein Jugendlicher möchte ein Handy von seinem Kumpel,
also,
der hat das Geld nicht.
Ja, wir hatten ja so überlegt, also Abziehen des Handys wäre natürlich schon ganz aktiv, Raub wäre Stehlen. Das wäre also schon das 7. Gebot. Aber wenn man jetzt sagt, ich will dieses Handy haben und überlegt sich, wie kann ich denn den anderen übervorteilen? Und das Handy des anderen kostet vielleicht 500 Euro. Und es ist relativ neues und ich sage mir, ich will das haben. Und ich habe aber dieses Geld nicht. Und jetzt will ich mir was ganz Legales überlegen, wo keiner sagen kann, nee, das ist nicht in Ordnung und so. Ich biete ihm zum Beispiel an, du gibst mir das Handy und du bekommst von mir die komplette Attack on Titan-Reihe. Das sind, glaube ich, 25 oder 30 Mangas. Da hast du dann am Ende 300 Euro dafür bezahlt. Das andere Handy ist aber fast doppelt so viel wert. Und du bringst den anderen dazu, dass er das mit dir macht, dieses Geschäft. Dann ist das zwar legal, wenn der andere sagt, ja, das mache ich mit dir, ja, ich wollte schon immer die komplette Attack on Titan-Reihe haben, aber es ist trotzdem nicht richtig, weil du ja aus dem Impuls gehandelt hast, den anderen zu übervorteilen. Was anderes ist, wenn der zu dir kommt und sagt, oh, mir ist das so viel wert, diese Manga-Reihe von dir zu bekommen. Wenn du mir das gibst, gebe ich dir mein Handy dafür. Das ist was vollkommen anderes. Dann hast du ja nicht dieses Handy gleich begehrt und hast den anderen übervorteilt, sondern er bietet dir was an.
Ein Tausch.
Ein Tausch, ja. Also das ist schon ein Unterschied. Das ist auch, wir hatten im 7. Gebot darüber gesprochen, dass die EU ja Fischfangverträge hat, wo man bestimmte Küsten leerfischen darf. Das ist natürlich legal. Niemand kann sagen, hey, da habt ihr was gemacht, das ist nicht legal. Wie könnt ihr nur? Man kann immer sagen, wir haben den Vertrag und das ist rechtlich sauber und wir dürfen das. Die Frage ist ja, ist es richtig, dass wir das machen? Und warum machen wir das denn? Es tut ja gerade so, als ob wir keine Fische in der Ostsee und in der Nordsee haben.
Aber wir nehmen etwas weg von diesen Menschen auf legale Art und Weise.
Und genau darum geht's.
Ja, und diese Menschen sind kleine Menschen, die haben keine Macht in der Hand, um das dagegen zu beeinflussen. Und ich weiß auch, in Brasilien ist es auch so, mit den Ureinwohnern, dass heutzutage viele von ihrem Land oder ihr kleiner Acker wird immer weggenommen. Und die haben keine Chance dagegen zu wehren.
Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Das ist Diebstahl, was da passiert. Also wenn man einfach auf das Land eines anderen geht und dort die Bäume rodet und das Holz verkauft und dann da Plantagen macht oder nach Öl bohrt oder so, das geht natürlich rechtlich auch nicht. Aber es wird eben zugelassen. Also der Staat dort lässt das zu, dass das immer und immer wieder passiert. Und dadurch bekommt das so einen fast legalen Anstrich. Aber es ist nicht richtig. Diese beiden Gebote wollen nun ganz besonders die Wurzel alles Bösen bloßlegen und beseitigen. Und da wird eben das Begehren angesprochen, also der Neid und die Sucht, immer mehr haben zu wollen. Also, warum haben wir denn nicht genug, wenn es uns gut geht? Warum wollen wir denn mehr? In unserer Gesellschaftsform heute scheitern wir daran, dass wir so miteinander zusammenleben, wie es die Gebote uns sagen, weil wir eben in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, die darauf ausgerichtet ist, dass wir mehr und mehr Kapital erzeugen und mehr Wohlstand generieren. Aber das müssen wir auch irgendwo hernehmen. Und wir nehmen es ganz schamlos von anderen. Also da hat sich ja nichts verändert.
Ja, das ist ja schwierig. Weil ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich will immer mehr haben, ich will besser mich darstellen können. So deshalb will ich immer das mehr haben von den anderen. Und darum geht es, dieses Begehren, dass man sich mit sich selbst zufrieden sein soll. Aber wir sind menschlich. Und wir haben menschliche Bedürfnisse und wir denken immer an die Sachen, die wir nicht haben können, aber suchen Möglichkeiten, wie wir die haben wollen.
Also ein anderes Beispiel aus unserer Zeit ist der Umgang mit Saatgut. Also da gibt es Firmen, die haben Saatgut entwickelt, das eben gegen bestimmte Schädlinge nicht mehr anfällig ist. Ja, das mehr Ertrag bringt. Gleichzeitig aber ist dieses Saatgut nicht mehr aus sich selbst heraus reproduktionsfähig. Das heißt, man müsste, wenn man dann wieder was aussehen will, wieder dieses Saatgut bei dieser Firma bestellen. Damit gerät man in eine Abhängigkeit. Kapitalistisch gedacht ist das natürlich unglaublich clever und unglaublich gut, so ein System einzuführen, denn man verkauft es ja immer wieder und immer weiter und es ist ja auch geschützt mit Sicherheit. Also nicht andere Firmen dürfen dieses Saatgut nachmachen. Man darf das nur selber und die Leute müssen es bei einem selber kaufen. Dadurch schafft man ein Monopol. Und die Leute, die vielleicht im ersten Moment den Vorteil hatten, dass sie mehr Ertrag auf ihrem Feld hatten, dass dieses Saatgut gegen bestimmte Fressfeinde abweisend war, die haben dann den Nachteil, dass sie an diese andere Firma gebunden sind und gar nicht weiter wie früher, wie Jahrhunderte, Jahrtausende lang den Weizen aus dem Vorjahr einfach wieder aussehen können. Und das ist aus dieser Sucht mehr haben wollen zu entstanden. Also man will natürlich den Gewinn dann auch damit machen. Aber eigentlich schwebt der Bibel eher vor, dass man das öffentlich zugänglich macht für alle. Also warum nicht dieses Saatgut so verändern, dass es diese Eigenschaften hat, aber trotzdem reproduktionsfähig ist? Oder dann wenigstens das so anbieten, dass man nicht in eine Abhängigkeit gerät. Die Frage ist ja auch, was passiert, wenn es diese Firmen nicht mehr gibt? Haben wir dann noch Saatgut, das reproduktionsfähig ist? Also, wie erhalten wir denn den Wohlstand, den Gott uns schenkt? Ohne ihn anderen wegzunehmen und ohne selber immer wohlhabender und wohlhabender und wohlhabender zu werden. Das ist was anderes, wenn du mit deinem Nachbarn am Gartenzaun stehst und sagst, Mann, deine Tomaten sind ja dieses Jahr wieder toll. So toll, was machst du, düngst du die besonders, verschneidest du die, singst du denen jeden Abend ein Lied vor oder scheint die Sonne bei dir mehr als bei mir auf der Seite vom Zaun? Was machst du anders? Und wenn man darüber ins Gespräch kommt. Aber in dem Moment, wo ich über den Zaun steige, auch schon innerlich und dem die Tomaten klaue, weil die einfach besser aussehen und toller als meine, da verstößt man schon gegen dieses Gebot.
Das Begehren führt zu Stehlen.
Begehren kann zum Stehlen führen, aber Begehren kann auch noch zu mehr führen. Begehren kann dazu führen, dass man andere tötet. Begehren kann dazu führen, dass man Kriege führt. Begehren kann dazu führen, dass man Ehebruch begeht. Begehren kann dazu führen, dass man alles, was einem sonst heilig ist, einfach über den Haufen wirft. Das haben Menschen jahrhundertelang, jahrtausendelang gemacht, immer und immer wieder.
Das heißt, das Begehren zerstört auch ein Verhältnis zu dem anderen.
Auch das. Oder in unserem Fall heute ganz aktuell zerstört Begehren unsere Welt. Ich möchte nach Australien fliegen. Warum möchte ich das? Ich möchte das einfach. Ich möchte das erleben. Ich möchte da mehr davon erleben. Ich habe heute alle Möglichkeiten und ich will mir das nehmen. Schon das ist ja legal. Du darfst ja nach Australien fliegen. Die Frage ist nur, musst du das denn jede Woche machen? Nur weil du eben gerne in dem einen kleinen Café in Sydney deinen Cappuccino trinken möchtest oder weil du gerne morgen in New York einkaufen willst. Muss ich denn heute immer meine 70 Kilogramm mit einer Tonne Stahl bewegen? Auf jedem Meter, den ich gehe, steige ich ins Auto und fahre dahin. Muss ich tatsächlich so viel CO2-Ausstoß verursachen? Das ist doch etwas, was ich haben will. Ich will diesen Wohlstand. Ich will, dass es mir da gut geht und ich will mehr, als mir zusteht. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem unserer Zeit.
Das heißt, das Begehren ist auch eine Art Umweltzerstörung. Das heißt, wir sollen auch unsere Umwelt bewahren, wie Gott uns die Erde uns geschenkt hat.
Begehren zerstört nicht nur die Umwelt, sondern Begehren zerstört ja tatsächlich soziale Kontakte, die ich habe. Richtig. Das kann auf einmal im Weg sein.
Ja.
Also, da will ich auf einmal die Frau des anderen und das ist vielleicht mein bester Freund. Oder ich will bestimmte Sachen, die der hat oder die haben. Ich schiele rüber und bin total neidisch auf was. Und dieser Neid, der kann einen innerlich zerfressen. Und dieses Begehren und Haben wollen, das ist so etwas, was auch Menschen, die sonst vielleicht ein ganz tolles Leben führen und die an nichts weiter scheitern, was die doch immer wieder erleben.
Das in anderen Worten, man soll auch froh sein, dass die anderen was gönnen können.
Ja, also sich auch mal freuen können für den anderen. Also, wie toll ist denn das, dass die so eine tolle Beziehung führen? Das toll ist das für meinen Freund, dass der eine super Frau hat. Oder dass
ihr Familienleben so intakt ist.
Ja, dass sie sich ein Haus leisten können, ein tolles Haus und einen tollen Garten und dass wohlgeratene Kinder haben. Das ist doch super. Das Problem am Neid ist auch häufig, dass man übersieht, was man selber eigentlich schon hat. Also es gibt ja auch Leute, die sind durchaus auf dich neidisch oder auf mich, weil, naja, wir haben dieses oder jenes oder ach, euch geht's immer gut. Und also alle möglichen Sachen, die Menschen aufeinander projizieren. Da ist ja keiner davor geschützt. Neid und Begehren sind tatsächlich zwei Dinge, die vieles kaputt machen können. Und dieses Gebot zeigt uns nochmal, legal muss nicht richtig sein. Also nochmal überlegen, wie ist denn das, wenn mir zwar vom Erbe her so und so viel zusteht und dem anderen das eben nicht. Also ein Beispiel. Es gibt ein Ehepaar, der Mann hat das zweite Mal geheiratet und die neue Frau wurde von den Kindern ihr Leben lang dafür verantwortlich gemacht, dass sie der Grund gewesen wäre, dass die Beziehung der Eltern in die Brüche gegangen ist. Und sie soll erben, weil sie ein Berliner Testament gemacht haben, dass erstmal nur sie erbt und erst nach ihrem Tod, dann erben auch die Kinder. So, und jetzt verstirbt der Ehemann und es entbrennt über Jahre ein riesiger Rechtsstreit, weil das eine Kind nicht akzeptieren kann, dass der Vater gesagt hat, ich liebe diese Frau und die soll erstmal alles haben. Und es entbrennt ein Rechtsstreit darum, wo gesagt wird, sie gibt gar nicht wirklich alles an, was er besessen hat. Und über Jahre zieht sich das hin. Er bekommt seinen Pflichtteil ausgezahlt. Vielleicht hätte er später viel, viel mehr ausgezahlt bekommen, aber er bekommt jetzt seinen Pflichtteil. Und er lässt nicht locker und klagt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und klagt sich durch die Instanzen und es fällt immer noch was und noch was ein. Das ist legal, das so zu machen.
Moralisch auch nicht korrekt.
Es ist moralisch auch nicht korrekt. Vielleicht kriegt er sogar an dem einen Punkt nochmal Recht oder so und es wird nochmal ein bestimmter Ring mit aufgenommen. Oder es war vielleicht dieser Schmuck oder die Münzsammlung nicht richtig berechnet. Aber warum nicht einfach den anderen leben lassen und auch mal sich freuen dafür, dass die eine gute Zeit miteinander hatten. Dass sie tatsächlich gut miteinander gelebt haben und miteinander abgesprochen haben, wie sie das haben wollen. So, das ist jetzt der Fall mit einem Berliner Testament, aber stell dir vor, wenn die nicht verheiratet waren. Also, dann fällt ja so und so alles dem anderen zu und der andere steht dann auf einmal mittellos da. Nicht alles, was immer rechtens ist, muss auch richtig sein, sondern man kann natürlich auch gucken, wie können denn die anderen auch gut leben? Und darum geht es ja in den 10 Geboten immer wieder. Wie können die anderen auch gut leben? Was können die tun, damit dass alles gut wird. Luther sagt, der legale Diebstahl, der in der menschlichen Habsucht und Missgunst wurzelt, wird von Gott bestraft. Was rechtens ist, ist deswegen noch lange nicht richtig. Und er sagt auch, es ist eine Sünde, dem Nächsten seine Frau wegzunehmen und seine Angestellten abzuwehren. Also Dinge, die ja durchaus bei uns auch immer wieder vorkommen.
Oder ein Kleinbauer, dessen Land weggeschnappt wird.
Ja, und nicht alles, was rechtens ist, ist eben auch gut. Also auch bei Kaufgeschäften, wo der Nächste mit dem Schein des Rechts um sein Hab und Gut gebracht wird. Auch das ist von diesem Gebot mit gemeint. Das ist dann zwar nicht stehlen, weil es ja legal ist und rechtens ist, aber es heißt nicht, dass das gut ist. Und dass wir uns so verhalten sollen. Also, wenn wir tatsächlich gucken, wie wir leben sollen und wie wir leben wollen miteinander, so dass das gottgemäß ist und das, wo Gott sagt, das ist eine gute Weise, miteinander zurechtzukommen und zu leben, dann geben die 10 Gebote uns lebenslang einen Hinweis darauf, wie das sein kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir scheitern auch lebenslang daran. Du nickst, willst du was sagen?
Na, da kommt viel. Ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt mit diesen 10 Geboten. Und eure Aufgabe, wie immer, ist, mach mal ein paar Notizen, mach mal Gedanken, was die 10 Gebote für dich bedeuten.
Ja, also, bis dann, euer Paul.
Bernie.
Das Buch der Lord Paul Moses.
So, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn wir uns im Zoom treffen und wenn wir über das diskutieren können, was wir heute besprochen haben. Und nun geht mit dem Segen Gottes durch die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Let us all from bondage flee, let my people go, and let us all in Christ be free, let my people go. And the Lord said, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land.